Björn, warum ist es eine gute Idee, wegzukommen von den großen Tech-Konzernen wie Google, Meta, Amazon und Co.?
Weil diese großen Tech-Konzerne unser Leben zu sehr bestimmen, weil sie die Regeln für unsere Demokratie bestimmen, weil sie bestimmen, was ich wann wo in meinem Feed sehe, weil sie meine Kaufentscheidungen beeinflussen und weil hinter diesen Konzernen Menschen stehen, deren Weltbild ich mindestens zweifelhaft finde. Und wir haben in den letzten Wahlkämpfen gesehen, dass diese Milliardäre, diese Überreichen eben auch in unsere Wahlkämpfe eingreifen. Elon Musk zum Beispiel, aber auch der Wahlsieg Donald Trumps in den USA hat viel mit der Macht dieser Plattformen zu tun.
Hi, willkommen in der Bibliothek der guten Ideen. Ich bin Juliane Fritz und in diesem Podcast möchte ich dir Menschen zeigen, die mit ihren Ideen etwas bewegen. Vielleicht gehst du raus mit einem guten Gefühl. Oder du bekommst Lust, diese eine Idee umzusetzen, die schon ganz lange in dir schlummert. Viel Spaß! Wir haben uns kollektiv in eine große Abhängigkeit begeben von gigantischen Digitalunternehmen, vornehmlich aus den USA. Wer im Netz shoppt, kommt an Amazon kaum vorbei. Wer von A nach B will, der kommt an Google Maps kaum vorbei. Wir sind in sozialen Netzwerken unterwegs, die einige von uns inzwischen sogar sehr stressen, aber weggehen wollen wir auch nicht, weil alle unsere Freunde sind ja auch da drin. Damit akzeptieren wir riesige Monopole, die den Markt beherrschen. Wir akzeptieren, dass diese Unternehmen unsere Daten aufnehmen und nutzen. Meist wissen wir nicht, dass sie das tun und was sie genau mit unseren Daten machen, wohin sie unsere Daten verkaufen und welche KI damit gefüttert wird. Wir wissen, dass wir irgendwie überwacht werden, aber denken, naja, ich mache ja gar nichts Schlimmes. Und unsere politische Meinungsbildung wird in den sozialen Netzwerken stark beeinflusst. Die Liste, weshalb diese Konzerne eigentlich sehr kritisch zu sehen sind, ist lang. Und trotzdem fällt es uns schwer, von Big Tech loszukommen. Vieles ist durch diese Unternehmen bequem. Wir haben uns damit eingerichtet und sich auf etwas Neues einzustellen, das ist immer irgendwie anstrengend. Das heißt, wenn wir da rauskommen wollen, dann brauchen wir gute Alternativen. Wir brauchen Zeit, um uns eingehend damit zu beschäftigen. Und eben deshalb brauchen wir anscheinend ein bisschen Hilfe. Und da kommt der Digital Independence Day ins Spiel. Das ist ein Aktionstag, den sich der Autor Marc-Uwe Kling und die Initiative Safe Social ausgedacht haben. Und bei mir im Podcast ist jetzt Björn Staschen von Safe Social. Björn, willkommen in der Bibliothek der guten Ideen.
Vielen Dank, es riecht gut.
Es riecht gut hier?
Oder ist es, das ist doch der Eindruck bei Büchern. Bei Büchern denkt man gleich, es riecht gut, es riecht nach Buch.
Das ist wirklich ein guter Geruch, da hast du recht. Und wir wollen jetzt auch direkt zum Anfang ein Buch aufschlagen und das ist deine Biografie. Gibt es da eine Geschichte, ein Ereignis, das uns verstehen lässt, warum du dich kritisch mit digitaler Infrastruktur auseinandersetzt?
Ich glaube, es gibt nicht ein Schlüsselereignis. Es gibt eher so eine Aneinanderreihung von Wahrnehmungen. Ich bin Zeit meines Lebens leidenschaftlicher Journalist gewesen und habe früh schätzen gelernt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was Freiheit bedeutet. Mir hat im NDR, in dem ich gearbeitet habe, in unterschiedlichen Redaktionen, nie jemand reingeredet. Mir hat nie jemand gesagt, was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf. Und diese Freiheit habe ich sehr zu schätzen gelernt. Ich habe dann als Reporter von großen Demonstrationen in Hamburg berichtet, rund um den G20-Gipfel zum Beispiel. Und habe da sehr geschätzt, die Möglichkeit, über soziale Netze wie Twitter, wie es damals hieß, in Kontakt mit Menschen zu sein und nicht nur die Pressemitteilungen der Polizei zu erhalten, sondern eben auch so ein Gefühl dafür zu entwickeln, es gibt verletzte Polizisten, gibt es eigentlich auch verletzte Demonstranten und wie sehen die eigentlich diesen Polizeieinsatz? Also so ein bisschen aus der Asymmetrie dieser Berichterstattung zu kommen. Also ich habe diese sozialen Netzwerke sehr schätzen gelernt. Und dann kam so ein Moment, wo diese Wahrnehmung gekippt ist und wo ich den Eindruck hatte, meine Freiheit als Journalist wird beschnitten, weil ich mein Publikum gar nicht mehr erreichen kann, weil Facebook, der Algorithmus entscheidet, wer wann was wo sieht oder weil bei Instagram der Algorithmus entscheidet oder weil morgen schon in der Redaktionskonferenz jemand sagt, super Thema, müssen wir eigentlich machen, aber findet der Algorithmus doof, machen wir nicht. Und dasselbe ist passiert mit Blick auf die Vernetzung mit diesen Menschen. Ich habe in meiner Timeline nicht mehr alle gesehen, die ich sehen wollte. Und das hat so den Eindruck verstärkt, dass das, was mein Leben so geprägt hat über die vielen Jahre, 20, 25 Jahre als Journalist, dass das vor die Hunde zu gehen droht durch die Dominanz dieser großen Plattformkonzerne. Und deswegen hatte ich das Gefühl, wir müssen was tun.
Mhm. Will ich gleich mal dazu sagen, ich teile das total. Ich habe ja auch ganz lange in den Medien gearbeitet, beim Radio gearbeitet und habe immer mehr das Gefühl gehabt, dass soziale Medien sehr stark beeinflussen, welche Themen wir machen, ja, wie wir die Themen machen. Auch dieser Fakt, dass die Leute gar nicht mehr so eine lange Aufmerksamkeitsspanne haben, wurde, glaube ich, durch Social Media nochmal sozusagen noch mehr befördert, dass dann inzwischen gesagt wurde, nee, Thema machen wir nicht, würde zu lange dauern, das zu erklären.
Ja, genau. Es waren ja mal journalistische Kriterien, da haben wir alle gelernt, warum man ein Thema macht und warum man ein Thema nicht macht. Und diese journalistischen Kriterien, die haben sich quasi in die Reihe hinter den Kriterien gestellt, die der Algorithmus vorgibt, die wir ja noch nicht mal genau kennen. Das ist ja immer so auch so eine Vermutung, ne? 2 Minuten Video läuft besser als 3 Minuten Video. So, und das, glaube ich, ist schon ein Problem, wenn man sich anschaut, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die öffentlich-rechtlichen Sender ja eigene Sendemasten hatten, eben damit sie unabhängig ihr Publikum erreichen können. Und mit dem Abschied von der Mittelwelle und von UKW verabschieden wir uns eben auch von diesen Sendemasten und von dieser unabhängigen Infrastruktur und verlagern immer mehr auf diese Plattformen, bei denen wir eben die Regeln nicht mehr bestimmen. Das heißt, wir geben eigentlich das Heft des Handelns aus der Hand. Wir sind nicht mehr die Herren über die Verbreitungswege.
Das kann ich total nachvollziehen und habe ich auch einfach auf ähnliche Art erlebt. Das Loskommen von Big Tech ist aber, selbst wenn man das merkt, gar nicht so leicht. Und ich hatte selbst in den letzten Jahren immer mal wieder diesen Impuls, irgendeine Plattform zu kündigen, hab's dann aber meistens nicht gemacht. Und eine große Motivation war für mich dann, als ich gesehen habe, wie diese ganzen US-Konzernchefs vor Trump eingeknickt sind. Und da habe ich dann auf einmal ganz viele Sachen gekündigt und mich nach Alternativen umgesehen. Was waren für dich solche Ereignisse vielleicht, die dich auch zum Umdenken gebracht haben?
Ja, für mich und für uns war das auch dieser Moment spätestens der zweiten Amtseinführung von Donald Trump, als sich auf dem Foto hinter ihm Mark Zuckerberg, Elon Musk und die Tech-Bosse aufgereiht haben. Ein stärkeres Symbol für wir stärken dir den Rücken kann man ja gar nicht setzen. Und in dem Moment, das ist jetzt so 1,5 Jahre her, haben wir uns hingesetzt und unsere Petition geschrieben. Mhm. Anfang Januar, mit der wir Anfang Februar dann an die Öffentlichkeit gegangen sind. Eine Petition, um die demokratische Kraft der sozialen Medien zu retten. Und dann haben wir binnen eines Monats 250.000 Unterschriften gesammelt.
Ja, ich erinnere mich, als ihr da gestartet seid, fand ich auf jeden Fall sehr cool und spannend. Safe Social also. Ja, bei Safe Social ist man der Meinung, dass die Big Tech-Konzerne das freie Internet und die Demokratie gefährden. Wie begründet ihr das, beziehungsweise wie funktioniert das eigentlich, was die da angeblich machen?
Diese Big Tech-Konzerne haben sich ja über die Jahre in unser Leben reingewanzt und immer mehr Lebensbereiche übernommen. Beispielsweise findet immer mehr Wahlkampf auf sozialen Plattformen statt. Die Regeln für diesen Wahlkampf im Sozialen, im Digitalen, die bestimmen aber nicht mehr wir, sondern die bestimmen eben die Milliardäre, die die Algorithmen festlegen. Und das kann man total deutlich an den letzten Wahlkämpfen auch sehen. Elon Musk hat aktiv eingegriffen, beispielsweise indem er die AfD gepusht hat. Es gibt Studien, die deutlich belegen, dass die Algorithmen nicht nur von X, sondern auch von Instagram und Facebook eben die Ränder häufiger ausspielen. Das, was polarisiert, klickt gut und deswegen wird auch das sehr viel stärker verbreitet. Das heißt, die Parteien der Mitte haben mit ihren Nachrichten sehr viel weniger Verbreitung bekommen als die Parteien am Rand. Und dann ist es auch kein Wunder, dass die Parteien am Rand zulegen und dass wir insgesamt das Gefühl haben, dass sich diese Gesellschaft polarisiert. Es ist ja kein Zufall, dass wir links und rechts stärkere Parteien haben, dass wir den Eindruck haben, die Gesellschaft polarisiert sich und dass eben diese Plattformen, auf denen immer mehr soziales, digitales Leben stattfindet, eben genau das, was polarisiert, häufiger ausspielen. Und dazu kommt eben noch die Abhängigkeit von diesen wenigen weißen Männern mit ihren sehr kruden, seltsamen Weltbildern. Ich glaube, bei dem einen oder anderen kann man ohne weiteres sagen, dass das in Richtung Faschismus geht. Und wir können doch das wichtigste Gut, was wir haben, unsere Freiheit und unsere freie Meinungsbildung, nicht Monopolkonzernen überlassen, die von Faschisten geführt werden. So, und an der Stelle haben wir gesagt, müssen wir dringend was tun. Wir haben ja über Jahre dieses Mediensystem geschützt. Kein Zeitungsverlag darf einfach einen anderen Zeitungsverlag übernehmen, so wie ein Schraubenfabrikant einen anderen Schraubenfabrikanten übernehmen kann. Die Kartellgrenzen im Medienbereich sind sehr viel strenger als bei Schraubenfabrikanten. Und das hat ja gute Gründe. Das hat den Grund, dass wir die freie Meinungsbildung sichern wollen. Und dann kommt ein Monopol aus den USA oder China und macht das alles wieder kaputt.
Das war jetzt dieses Thema Demokratie und soziale Medien. Wie ist es mit dem Thema das freie Internet? Wie ist das freie Internet gefährdet?
Dieses freie Internet ist ja mal entstanden im wissenschaftlichen Kontext. Und die Idee war, möglichst viele Inhalteanbieter miteinander zu verbinden. Tim Berners-Lee hat gerade nochmal seine Biografie drüber geschrieben und das nochmal erklärt. Und als das Internet begonnen hat, als wir alle unsere ersten Zugänge über Telefonmodems vielleicht noch hatten, da war das ja wirklich ein Entdecken und ein sich freuen auf neue Ecken dieses Internets, die alle gleichermaßen erreichbar waren. Auf Basis offener Protokolle haben dann eben auch diese Monopolkonzerne begonnen, ihre Plattformen zu bauen. Und heute ist es so, das zeigen beispielsweise die Verkehrs-Internet-Messungen von Martin André ganz deutlich, dass 99% des Internet-Traffics sich auf diese wenigen großen Plattformen beschränken. Und der Rest des Internets, all die Blogs, die wir schreiben, all die Nachrichtenseiten, die es von Zeitungen gibt, sind mehr oder weniger ein Friedhof. Und woran liegt es? Das liegt daran, dass diese Monopolkonzerne das, was mit dem Internet, die Idee, die mit dem Internet verbunden war, pervertiert haben. Die versuchen uns möglichst lange auf ihren Plattformen zu halten. Ein Beispiel: wer schon mal versucht hat, einen tollen Blogartikel, den er selber geschrieben hat, auf Instagram zu verlinken, der stellt fest, das geht ja in meinem Post gar nicht. Das geht nur mit Link in der Bio. Das heißt, oben in den biografischen Angaben habe ich den Link und wenn ich darauf klicke, bin ich immer noch auf Instagram, nämlich im Instagram-Browser. Das heißt, diese Plattformen machen uns das total schwer, nach draußen zu verlinken. Nicht, weil es technisch nicht möglich wäre, sondern einfach nur, weil sie alles, was da draußen ist, eben möglichst totschlagen wollen. Die wollen nicht, dass wir ihre Plattform verlassen. Und dadurch haben diese Monopolkonzerne das freie Internet kaputt gemacht.
Ja, die wollen nicht, dass wir sie verlassen. Da fallen mir auch gleich 1000 Sachen ein. Ja. Wie lange es gedauert hat, bis ich geschafft habe, Facebook zu kündigen. Ich habe wirklich 3 Anläufe gehabt, weil ich in so einem Loop drinne war, weil ich nicht gefunden habe, wo ich es sozusagen kündige.
Ja.
Dann habe ich mir Artikel durchgelesen darüber, wie es geht, aber dann sah das alles nicht so aus, wie sie das dort beschrieben haben. Es hat wirklich lange gedauert.
Ja, mir schreiben heute noch Menschen auf WhatsApp, obwohl ich schon seit 5 Jahren kein WhatsApp mehr habe, weil ich es offenbar nicht hinbekommen habe, das ordnungsgemäß zu kündigen.
Genau, das ist das Erste. Und das Zweite, aber da kommen wir auch noch zu, wenn ich versuche, über Social Media, also über Insta oder Facebook Leuten vorzuschlagen, zu Alternativen zu wechseln, kommen diese Nachrichten nicht an.
Ach.
Also ich habe wirklich versucht, Leuten vorzuschlagen, hey, geh doch mal zu Mastodon etc. pp. Diese Nachrichten kommen nicht an. Und ich habe dann auch gefunden, dass es dazu Artikel gibt, wo Leute sagen, wenn du versuchst, einen Post zu machen damit, dann hat er keine Reichweite oder kann nicht gesendet werden. Ja, also das ist, sie haben keine Lust darauf, dass wir die Alternativen ausprobieren.
Genau.
Und ja, bleiben wir bei den sozialen Netzwerken. Im Kern sind es halt die Meta-Plattformen und TikTok, die da sehr dominant sind. Und ihr schlagt halt vor, bei dem digitalen Independence Day unter anderem, dass man zu anderen Plattformen wechselt. Denn es gibt ja Alternativen dazu. Und am erfolgreichsten ist da das sogenannte Fediverse. Das sagt ganz vielen Menschen eigentlich noch gar nichts. Das ist so eine Art Zusammenschluss unabhängiger Plattformen. Dazu gehört auch Mastodon. Und in meiner Wahrnehmung ist Mastodon das erfolgreichste, was es da in diesem sogenannten Fediverse gibt. Und ich würde da gerne mal drüber sprechen und würde es gerne mal haben, dass du das erklärst. Also was machen diese Plattformen denn eigentlich anders und was macht sie eigentlich zu einer guten Alternative?
Ich fange mal bei Mastodon an, dem mit Abstand größten Dienst mit Millionen Nutzenden, übrigens programmiert von Eugen Rochko in Jena, also entstanden in Deutschland. Das ist so ein Dienst, den viele als Twitter-Alternative gesehen haben und den viele dann aufgesucht haben, als Elon Musk Twitter übernommen hat, spätestens da. Der große Vorteil an Mastodon ist aber, ich muss kaum Daten preisgeben. Meine Daten sind sehr viel besser geschützt. Der Dienst ist, wenn man ihn hier in Europa vernünftig betreibt, auch DSGVO-konform. Und er hat eben keine algorithmisch verzerrte, sondern eine rein chronologische Timeline. Alle Follower, die ich habe, sehen einen Post von mir zu der Zeit, wo ich ihn sende. Ganz simpel, so wie das früher auch auf Twitter mal war.
Oder bei Instagram.
Genau. Und jetzt muss man sich vorstellen, man hat in der alten Welt der Big Tech-Plattformen eben diesen Dienst Twitter gehabt, aber man hat auch Videos gemocht, die hat man auf YouTube gesehen zum Beispiel. Und dann mochte man vielleicht auch noch Fotos gerne, die hat man auf Instagram genutzt. Von Instagram konnte man aber nicht sehen, was gerade auf Twitter passiert. Und schon gar nicht von Twitter das, was gerade auf YouTube passiert.
Man muss dann immer überall einen Account haben, um da reingucken zu können.
Man musste überall einen Account haben, um da reingucken zu können. Und das ist in diesem Fediverse eben ganz anders. Ich kann mit einem Account beispielsweise bei Mastodon auch Anbietern folgen, die Videos auf den PeerTube-Servern verbinden, so heißt der Videodienst. Und ich kann auch Menschen folgen, die Fotos auf Pixelfed veröffentlichen. Das heißt, hier in diesem Fediverse sind alle Dienste miteinander vernetzt. Und es reicht zum Beispiel ein Mastodon-Account oder ein Pixelfed-Account, um eben auch alle anderen Angebote zu sehen. Und das funktioniert, weil die über ein offenes Protokoll miteinander verbunden sind, so wie es eigentlich sein soll. Und nochmal, diese Walled Gardens, also diese hohen Mauern um die Silos von YouTube, Facebook und Instagram herum, die sind ja keine technische Notwendigkeit, die sind ausschließlich dem Ziel geschuldet, dass die Konzerne ihre Gewinne maximieren wollen.
Genau, also so funktioniert das Ganze und man kann es einfach mal ausprobieren und einen Account bei Mastodon zum Beispiel oder bei Pixelfed sich machen. Welche Plattformen gibt es da noch, die interessant sind?
Also PeerTube ist eine Videoinstanz, die im Moment hier in Deutschland auch ganz guten Aufwind bekommt, weil ein neues kritisches Comedy-Format ein PeerTube-Server betreibt, nämlich Fun Facts. Das neue Projekt von Marc-Uwe Kling und vielen anderen Comedians hat einen eigenen Videoserver im Fediverse gestartet. Insofern, also PeerTube ist ein super Angebot, Pixelfed für Fotos, aber auch alle, die einen WordPress-Blog zum Beispiel selber schreiben und betreiben, können sich mit einem einfachen Plugin, einer einfachen Ergänzung zu ihrem WordPress quasi verbinden mit diesem Fediverse. Und dann erscheint jeder neue Blogpost auch im Fediverse. Und man kann von Mastodon aus beispielsweise einem Blog auf WordPress folgen. Also die Zahl dieser Dienste ist quasi unbegrenzt.
Wie leicht nutzbar findest du das Ganze? Weil es ist natürlich ein bisschen anders, sich dort anzumelden, als wenn ich jetzt einen Facebook-Account aufmache. Man muss dann so eine Instanz irgendwie wählen und sowas. Und da, also das Ding ist, ich habe das einfach dann diese Social-Instanz genommen, die, soweit ich das gelesen habe, irgendwie alle Leute nehmen, die eigentlich keine Ahnung davon haben. Warum ist das so? Was bedeutet das? Was muss man darüber wissen?
Also nicht alles glänzt wie Gold, was auch daran liegt, dass Instagram, Meta und Co. Milliarden in die Entwicklung ihrer Nutzerinterfaces stecken konnten, während Mastodon, wie gesagt, ein Mann in Jena programmiert hat und dann eine Community, die mitgeholfen hat. Aber nur die Mittel für die Entwicklung dieser Oberflächen sind so ungleich verteilt, dass es kein Wunder ist, dass im Fediverse nicht alles sexy ist. Das Fediverse ist dezentral organisiert. Das heißt, ich kann mir aussuchen, durch welche Tür ich in diese Welt trete.
Das ist diese Instanz, das ist die Tür.
Genau, die Tür ist die Instanz. Das kann die große Tür von Mastodon.social sein. Darauf sind mit Abstand die allermeisten Nutzenden. Wir selber hier betreiben in unserem Hamburger Stadtteil eine kleine Instanz, die heißt Eimsbüttels Social. Darüber bin ich im Fediverse und sehe quasi auch alle anderen Inhalte. Und so gibt es ganz viele verschiedene Instanzen. Manche sind regional gruppiert, manche sind um Themen gruppiert. Und dieses dezentrale Netz, diese verbundenen Server untereinander, sind natürlich auch sehr viel resilienter gegen zum Beispiel die Übernahme durch einen Diktator, als das ein zentraler Konzern ist. Wir sehen, wie der Druck von Trump auf Instagram und Co. wirkt. Wer versucht, ein dezentrales Netzwerk durch Druck zu beeinflussen, der wird es sehr viel schwerer haben. Aber das macht es halt so ein bisschen komplizierter. Es gibt aber auf der anderen Seite auch sehr gute Anleitungen. Und wir alle haben es ja auch geschafft, uns einen E-Mail-Anbieter zu suchen. Und damit kann man es eigentlich vergleichen. Als ich mir einen E-Mail-Anbieter gesucht habe, musste ich mich ja auch entscheiden zwischen GMX, AOL früher, CompuServe gab es auch mal. Jetzt nenne ich auch noch mal Google. Und auch da habe ich meine Tür in diese E-Mail-Welt gewählt. Und genauso ist es eigentlich auch im Fediverse und mit Mastodon. Ich suche mir erstmal einen Betreiber, über den ich quasi diese Welt betrete. Und von da an ist alles ziemlich einfach. Und das Charmante ist, wenn mir der Betreiber nicht mehr gefällt, weil er zum Beispiel mit Hass und Hetze nicht ordentlich umgeht, kann ich auch weiterziehen. Ich kann meine Follower nehmen, die Menschen, denen ich folge, und kann mir einfach einen anderen Betreiber nehmen und quasi woanders mein Zelt aufschlagen. Das geht ja in der Big-Tech-Welt auch nicht.
Hallo, hier die erkältete Moderatorin aus dem Off. Dieser Podcast hier ist ja noch ganz neu. Und ich freue mich über alle, die schon reingehört haben und ihre Gedanken mit mir geteilt haben, dass sie die Idee von der Bibliothek der guten Ideen gut und wichtig finden. Damit ich diesen Podcast auch langfristig weitermachen kann, eine ganz große Bitte an euch. Wenn ihr könnt, unterstützt meine Podcast-Arbeit. Es gibt da eine Plattform namens Steady. Da kann man unabhängige Medienmacher und Medienmacherinnen wie mich finanziell supporten. Und Steady macht es ganz toll. Das ist ein Unternehmen gegründet von Berliner Journalistinnen und Journalisten, die finden, dass unabhängige Content-Creator Möglichkeiten brauchen, ihre Arbeit zu finanzieren. Also bitte schau mal vorbei bei Steady und hilf mir, diese Arbeit hier zu machen. Steady ist auch jederzeit wieder kündbar. Wenn die Unterstützung für dich nicht mehr möglich ist, dann kannst du es also einfach wieder kündigen. Ganz lieben Dank und jetzt viel Spaß weiterhin mit dem Interview.
Gibt's eigentlich noch was anderes? Also Fediverse, ja. Was gibt's noch?
Es gibt im Moment ein zweites Ökosystem auf Basis eines offenen Protokolls, das auch sehr schnell wächst. Blue Sky hat vielleicht der ein oder andere schon gehört, ist auch ein Dienst, der mit Twitter vergleichbar ist. Darunter liegt auch ein solches offenes Protokoll, auf dem mehrere Angebote gerade entstehen. Noch ist Blue Sky aber ein Netzwerk, das sehr stark auf Infrastruktur eines US-amerikanischen Unternehmens baut. Also bisher gibt es keine wirklich dezentrale, resiliente Struktur. Mit Eurosky gibt es in Europa eine Gruppe von Menschen, die versuchen, das aufzubauen. Das ist aber sehr teuer und es ist noch unklar, ob die das schaffen. Aber in dieser Blue-Sky-Welt passiert auch einiges, zumindest mit sehr guten Absichten.
Bei Blue Sky habe ich gelesen, das sind Leute, die ehemals bei Twitter gearbeitet haben, die es aufgebaut haben, ne?
Genau, Blue Sky ist innerhalb von Twitter gegründet worden von Jay Graber. Die hat das dann kurz vor der Übernahme durch Elon Musk ausgegründet in eine eigene Public Benefits Company, die aber auch von Venture Capital finanziert wurde. Ist auch kein so großes Unternehmen. Gerade ist Jay Graber aber abgetreten und die große Frage ist, wie es jetzt bei Blue Sky weitergeht. Muss man, glaube ich, weiter beobachten.
Okay. Und was ist deine Einschätzung? Welche Chancen haben diese Netzwerke, mehr genutzt zu werden? Also ich habe mit meinen Projekten jetzt Accounts bei Mastodon und Pixelfed.
Richtig gut.
Find's an sich für mich auch super. Aber zum Beispiel, also ich mache einen Podcast auch zum Thema Bouldern und meine Zielgruppen, meine Menschen, die sind da sehr wenig vertreten in diesen Netzwerken. Und ich mache es aber tatsächlich aus Überzeugung einfach weiter. Was glaubst du, welche Chancen hat das Ganze zu wachsen?
Also wir haben vor 15 Jahren Entscheidungen getroffen, die dazu führen, dass heute viele Menschen auf den Big Tech Plattformen sind. Und ich glaube, wer im Moment propagiert, wir müssen da alle sofort weg, der ist möglicherweise etwas weltfremd. Das wird nicht klappen. Insofern propagieren wir die Plus-1-Strategie und fordern alle auf, dass sie sich zumindest auch Accounts auf alternativen Plattformen zulegen. Und dann gibt es richtig gute Strategien. Man kann zuerst auf den guten Plattformen posten. Man kann auf den anderen Plattformen darauf hinweisen, dass man heute schon etwas Spannendes veröffentlicht, was man morgen erst auf Instagram zeigt, um nach und nach Menschen dazu zu bewegen, dass sie rüberkommen. Und dann müssen wir eben auch die großen Player überzeugen, dass sie sich für offene Netze öffnen. Bibliotheken, öffentlich-rechtliche Sender, Politik. Auch der Bundeskanzler postet noch immer fleißig auf X, neben den KI-generierten, sexualisierten Kinderbildern. Da fragt man sich doch, wie ein Kanzler sowas überhaupt noch machen kann und warum ein Kanzler überhaupt noch glaubt, dass er da eine relevante Zielgruppe erreicht, wenn Elon Musk auf der anderen Seite an den Reglern dreht, wer wen erreichen kann. Also aus unserer Sicht muss die Politik nun auch dringend von X verschwinden und Alternativen stärken. Der Digitalminister Carsten Wildberger zum Beispiel hat einen neuen Account auf Mastodon gestartet. Das finden wir gut, das ist ein guter Anfang.
Ja, ich sehe auch immer mehr Leute, also was du gerade gesagt hast, die Bibliotheken zum Beispiel, zumindest hier in Berlin, der Bibliothekenverband ist dort auch vertreten, Volkshochschule, was weiß ich was alles, also es sind schon einige Leute da. probiert's aus.
Ja, das finde, das hast du jetzt schon zwei, dreimal so im Nebensatz gesagt und ich glaube, dass da auch ein Kern schlummert. Einfach mal ausprobieren. So, weil es macht auch Spaß, man ist manchmal überrascht, wie gut es geht und es hat auch was Spielerisches. Also man muss es vielleicht gar nicht so sehr als riesigen Berg vor sich sehen, den man erklimmen muss, sondern einfach mal probieren, einfach mal eine Stunde Zeit nehmen, einfach mal machen.
Und vielleicht noch eine Motivation, ich weiß nicht, wie viele, die hier zuhören, die Anfangszeit von Instagram kennen. Wie sich Instagram angefühlt hat, als es damit losging, als man noch wirklich die Sachen gesehen hat, die man auch wirklich abonniert hat bei Instagram. Und das irgendwie ein schöner Ort war.
Ja.
Ich finde, das ist es nicht mehr. Mein Pixelfed-Account, da sehe ich tatsächlich die Sachen, die ich abonniert habe. Und es ist sozusagen, es fühlt sich an wie dieses Instagram damals. Es ist cool. So, noch weiter zum digitalen Independence Day. Sagt ihr eigentlich eher das auf Englisch oder auf Deutsch?
Beides ist erlaubt. Ich sage jetzt häufiger Digital Independence Day, weil wir auch viel Zuspruch aus dem Ausland kriegen. Es gibt mittlerweile sogar eine D-Day-Gruppe in Colorado, USA. Das ist total toll. Aber digitaler Unabhängigkeitstag ist auch in Ordnung, weil unsere beiden Hashtags heißen ja entweder Did It, ja. D-I-D, wie Digital Independence Day, oder Dude gemacht, das hat Marc-Uwe Kling erfunden, wie digitaler Unabhängigkeitstag. Dude gemacht. Die funktionieren beide total gut.
Auf jeden Fall. So, und die Idee dahinter ist halt, man muss diese ganzen Sachen neu ausprobieren, Umstellungen, das muss man nicht alles auf einmal machen, sondern wir können uns vornehmen, jeden ersten Sonntag im Monat sich ein Thema vorzunehmen, einen Wechsel durchzuführen. Und ihr helft da mit Tipps, wie das genau geht. Ihr nennt das Wechselrezepte. Und ich würde gerne hier im Podcast so ein paar Rezepte besprechen und auch deine persönlichen Erfahrungen gerne hören, wie diese Wechsel denn bei dir funktioniert haben. Fangen wir damit an. Welcher Wechsel ist denn besonders anfängertauglich? Also wozu muss man jetzt nicht besonders viel Insiderwissen haben und kann das einfach easy mal so am Frühstückstisch machen?
Ich glaube, richtig einfach sind die Wechsel, bei denen ich nicht auch noch meine Familie, meine Community, die Klassen-WhatsApp-Gruppe mitnehmen muss. Das Allereinfachste ist, eine andere Suchmaschine zu benutzen als zum Beispiel Google. Da gibt es total gute Alternativen. Ne? Ecosia zum Beispiel, DuckDuckGo, Quant, Startpage, MetaGear aus Hannover sind auch schon seit der ersten Stunde dabei, aber kostenpflichtig. Da muss ich am Ende nur entweder in meinem Browser eine andere Adresse eingeben, wenn ich suchen will, oder ein Browser-Plugin installieren. Das bieten mir die Seiten, wenn ich sie aufgerufen habe, meist schon automatisch an. Und nicht mehr bei Google zu suchen, ist das Allereinfachste. Und ganz ähnlich einfach ist, den Browser zu wechseln, von Chrome beispielsweise zu Firefox oder auch den E-Mail-Anbieter. Da ist es ein bisschen hakelig, manchmal das Archiv der alten E-Mails mitzunehmen, aber auch dafür haben wir ein Rezept geschrieben. Und diesen drei Rezepten, glaube ich, kann man ziemlich einfach folgen.
Was war jetzt drei? Suchmaschine, Browser, Mail.
Genau.
Okay. Was würdest du sagen, welcher Wechsel hat dir bisher am meisten Spaß gemacht? Wo hast du gedacht, so, wie cool ist das denn?
Das ist toll, dass du fragst, weil darüber redet man ja am allerliebsten. Ich habe lange vor mir hergeschoben die Frage, ob ich eigentlich von Windows wegkomme. Und habe dann vor Weihnachten, als mein altes Notebook immer langsamer wurde, gedacht, gut, ich versuche jetzt mal Linux auf dieses Notebook zu spielen. Und ich hatte da wirklich Respekt vor, weil ich bin auch nicht wirklich ein Techie und verstehe alles, was auf meinem Computer funktioniert. Und habe gedacht, gut, ich versuche es jetzt und wenn es nicht klappt, dann muss ich mir eh ein neues Notebook kaufen. Und dann habe ich diesen USB-Stick produziert, den man auf einem Windows-Rechner dann noch einmal quasi beschreiben muss. Habe den in mein Notebook gesteckt, konnte dann zunächst Linux mit mal ausprobieren und habe gesehen, dass es mit meiner Hardware gut funktioniert und habe es dann halt von diesem USB-Stick auch installiert. Das war ehrlich gesagt ein Spaziergang von einer Stunde. Und seitdem bin ich ein so großer Linux-Fan und finde das so fantastisch. Wir schalten heute ja auch von einem Linux-Rechner aus. Auch das geht super. Das ist viel schlanker als Windows. Mein Computer ist wie neu. Es gibt irgendwie fast alle Apps. Ich habe auch gelesen, auch wenn ich selber nicht so viel Gaming mache, meine Söhne erzählen mir davon, dass Linux-Rechner mittlerweile auch richtig gut geeignet für Gaming sind. Also das ist wirklich eine fantastische Sache. Und wer sich darüber geärgert hat, dass er sich bei Windows am Tag 79 Mal anmelden muss, um irgendwas zu nutzen, der spürt wirklich neue Freiheit. Also Windows zu Linux Mint in dem Fall bei mir ist ein Rezept, was ich wirklich nur empfehlen kann, was viel leichter ist, als man denkt.
Okay, aber so alle Apps, sagst du gerade, alles, was man auf seinem Rechner hat, das dann irgendwie umzuziehen, Wie schwer ist das?
Na, die entscheidende Frage ist ja, wie viele Word-Dokumente, Fotos habe ich auf meinem Rechner selber abgelegt. Ich habe die hier eh zu Hause in so einem kleinen Speicher abgelegt, der im WLAN hängt. Und damit war es für mich wirklich gar kein Problem. Und ich habe alle Apps wiedergefunden, die ich gebraucht habe. Also von meinem E-Mail-Programm Thunderbird über Signal, den Firefox-Browser. Ich nutze seitdem nur noch LibreOffice und bin überrascht davon, wer das vor 10 Jahren mal ausprobiert hat und im Vergleich zu Microsoft Office dachte, was ist das denn? Ich habe heute ganz gute Erfahrungen damit. Ich mache meine Präsentation mittlerweile mit LibreOffice Impress und es fällt keinem auf. Also das geht total easy. Ich bin wirklich überrascht gewesen, wie einfach das war, die Programme alle umzuziehen. Mein Videoschnittprogramm, das war die größte Hürde, weil das irgendwie mit meinem Prozessor nicht funktionierte. Aber dann gibt es auch viele gute Anleitungen im Internet, nach denen man das dann hinkriegt.
Ja, da wäre bei mir die Frage nach dem Audioschnitt dann.
Ja, also ich weiß nicht, welche Programme du nutzt. Ich weiß aber zum Beispiel, dass Audacity auch fantastisch auf Linux funktioniert. Und das habe ich vergessen zu sagen. Neben unseren Wechselrezepten gibt es ja auch noch unseren Kalender mit unendlich vielen Hilfsangeboten vor Ort. Wer also diesen Wechsel mal versuchen will und sich nicht alleine traut.
Ja, macht eine Sprechstunde quasi.
Genau. Der kann unter termine.d.day sich einen Termin in seiner Nähe raussuchen. In den Städten gibt es mehr als auf dem Land. Aber mittlerweile machen auch Volkshochschulen mit, Buchläden mit, Bibliotheken mit. Einfach mal hingehen, Rechner mitbringen und sagen, könnt ihr mir helfen, dass ich da Linux raufkriege? Und dann funktioniert es auch. Da muss man dem Chaos Computer Club ein großes Kompliment machen. Die haben es geschafft, in sehr kurzer Zeit sehr viele von diesen Veranstaltungen jeweils am ersten Sonntag im Monat zu organisieren.
Ja, cool, dass ihr das auch organisiert. Gab es einen Wechsel, wo du dachtest, okay, das wahrscheinlich ist das sogar Linux, was wir jetzt sagen, aber gab es irgendwas, wo du dachtest, Mensch, das ist ja noch viel besser, warum habe ich das nicht schon früher gemacht?
Ja, also Linux war ein solcher Wechsel. Ich bin aber auch ehrlicherweise wirklich begeistert davon, wie einfach es doch war, Amazon den Rücken zu kehren und Bücher anderswo zu bestellen und auch sonst eher mal dann bei Otto zu gucken oder bei anderen Versandhäusern online. Ich weiß, ist alles auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber alles ist besser als faschistische Big-Tech-Unternehmen. Und die letzten Urlaube habe ich meine Familie damit gequält, dass ich immer mal wieder andere Navigations-Apps versucht habe. Und muss sagen, dass ich in diesem Urlaub mit Co-Maps auf Basis von OpenStreetMap wenig Kritik geerntet habe. Wir haben unsere Ziele größtenteils erreicht. Also das hat richtig gut funktioniert.
Größtenteils erreicht. Ich kenne das auch. Ich habe auch Alternativen zu Google Maps ausprobiert und bin dann irgendwann in Berlin nicht dort angekommen, wo ich dachte.
Ja.
Ja.
Aber auch das ist besser geworden. Und OpenStreetMaps ist ja auch sowas wie das Wikipedia für Karten, eine fantastische Einrichtung, wo ja wir alle die Karten besser machen. Es gibt auf Android diese tolle App Street Complete, wo ich, wenn ich Langeweile habe und spazieren gehe, einfach mal 5 oder 6 Fragen beantworten kann. Wie hoch ist der Bordstein? Kommt da ein Rollifahrer rauf? Gibt es hier eigentlich eine Treppe? Ist das eigentlich eine Kopfsteinpflaster oder eine Teerstraße? Und so werden diese Karten nach und nach besser. Mir macht das ehrlich gesagt total Spaß. Da kriege ich immer noch so Medaillen verliehen, also ein bisschen Gamification, weil ich irgendwie ein braver Street Complete-Nutzer bin. Und am Ende sind das halt Karten, die können ja, wenn wir alle das zusammen machen, sogar besser als Google sein.
Also Street Complete arbeitet quasi diesem Dienst zu, den du jetzt nutzt.
Genau, Street Complete arbeitet OpenStreetMaps zu.
Okay, das ist spannend, weil ich finde, das ist eine schöne Aufgabe für einen kleinen Spaziergang im Viertel so.
Ja, und das ist sehr viel sinnvoller, als Pokémons zu jagen.
Ja, irgendwie genau den Gedanken hatte ich auch gerade. Einfach mal durch die Straßen gehen und Karten besser machen.
Gibt's leider nur auf Android Street Complete, wenn ich mich nicht irre. Also nicht auf Apple-Telefonen. Aber bei Apple muss man sich ja eh verabschieden, ist eben auch Big Tech. Gut, Android ist genauso böse. Aber es gibt ja mehr oder weniger Google-freie Betriebssysteme mittlerweile. Also ich nutze EOS. Das kommt mit sehr wenig Daten aus, die zu Google gesendet werden. Und mittlerweile gibt's ja auch Sailfish OS auf Basis von Linux. Da wurde gerade das Jollyphone finanziert. Insofern auch da gibt es viel Bewegung. Man kommt auch fast ohne Google aus.
Also Android-Alternativen sind, sag nochmal die Namen.
Android-Alternativen sind beispielsweise Graphene OS oder EOS. Ich nutze das EOS auf einem Fairphone. Das kann man schon fertig installiert kaufen als Morena-Phone. Und gerade an den Markt gegangen ist mit Sailfish OS auf Linux-Basis das Jollyphone. Können wir vielleicht auch Links in die Shownotes tun.
Lange Liste.
Genau.
Was würdest du sagen, welcher Wechsel ist eher aufwendig, aber warum lohnt es sich, es zu probieren?
Aufwendiger ist es da, wo es sozial aufwendiger wird, wo ich also Menschen mit umziehen muss, beispielsweise indem ich WhatsApp abschaffe. Ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich niemanden, der nicht erlebt hat, dass bei irgendeiner Elternversammlung, Sportvereinsversammlung, wo immer eine WhatsApp-Gruppe mal eben schnell gegründet wird. Da stehe ich mittlerweile auf und sage, können wir nicht bitte eine Signal-Gruppe machen? Und diese Wechsel sind aus meiner Sicht die aufwendigeren, wo ich eben andere Menschen auch überzeugen muss, mitzuwechseln, weil sonst bin ich da allein und habe nichts davon. Mhm. Bei Signal geht das ganz gut, finde ich. Da sind schon sehr viele. Ich bin seit 4, 5 Jahren ohne WhatsApp und das funktioniert fantastisch. Ich muss aber gestehen, es funktioniert auch deswegen fantastisch, weil meine Frau noch WhatsApp hat und die eine Handballgruppe, die nur auf WhatsApp ist, eben da stattfindet. Aber das sind so Wechsel, wo es sich, glaube ich, lohnt, auch mit der Familie umzuziehen, mit dem Sportverein umzuziehen und einfach andere Menschen unterzuhaken und zusammen an diesem Sonntag versuchen wir es mal zusammen, oder? Und die WhatsApp-Gruppe ist ab heute geschlossen.
Mhm. Es gibt ja jetzt gerade dieses Thema, dass Signal vielleicht in Europa bald nicht mehr zu nutzen ist, wegen diesem Chat-Kontrolle-EU-Gesetz. Da ist die Frage, was ist dann die Alternative zu Signal, wenn wir das vielleicht nicht mehr nutzen können?
Also erstens, Chat-Kontrolle-Veränderung ist grober Unsinn. Sollte die EU nochmal dringend drüber nachdenken. Gibt es ja auch viel Gegenwehr. Alternative zu Signal wäre beispielsweise Threema aus der Schweiz oder auch Threema, ich weiß gar nicht, wie sie es aussprechen, ist aber gerade von einem Venture Capital Investor übernommen worden. Mal sehen, wie es da weitergeht. Die sind aber auch bekannt für sehr guten Datenschutz. Und dann gibt es noch ein bisschen technisch komplizierter, aber in der Lösung eigentlich doch fantastisch, auch eben offene Protokolle wie Matrix oder XMPP, über die sich ganz einfach Chatgruppen aufsetzen lassen. Auch das ist eine super Alternative. Also es gibt da was. Wir haben bei unseren Rezepten immer das vorgeschlagen, was auf der einen Seite möglichst weit weg von Faschisten angesiedelt ist, auf der anderen Seite aber eben auch noch möglichst praktikabel für viele ist. Weil wir eben auch meine Mutter, meinen Vater, meine Schwester erreichen wollen. Also auch Menschen, die eigentlich keine Lust haben, sich intensiv mit Technologie zu beschäftigen, sondern die vor allem nutzen. Und auch dafür sind unsere, und vor allem dafür sind unsere Rezepte da.
Mhm. Habt ihr in euren Rezepten, also ich habe sie natürlich ein bisschen durchgeguckt, aber habt ihr die wundervollen Angebote der öffentlichen Bibliotheken da drin? Weil als ich damals, was ich erzählt hatte, gesehen habe, okay, Trump beeinflusst gerade ganz, ganz viel in den USA, ganz viele Unternehmen, habe ich dann auch Netflix und Co. gelöscht. Und habe dann danach erst geguckt, okay, wenn ich jetzt mal doch einen Film gucken möchte, wo gehe ich denn hin? Und da habe ich gefunden, dass die öffentlichen Bibliotheken einen Streamingdienst namens Filmfriend haben, beziehungsweise sie haben auch noch Libby. Das ist eine App, wo man Bücher ausleihen kann, Zeitschriften und Hörbücher. Und das alles nur mit deinem Bibliotheksausweis. Hm. Das finde ich vollkommen abgefahren. Ist das auch schon Teil eurer Wechselrezepte?
Nee, noch nicht. Müssen wir dringend ran. Wir haben noch so viele Themen offen und versuchen wirklich auch im Monat nicht viel mehr als 2 neue Rezepte zu veröffentlichen, damit auch diejenigen, die uns regelmäßig nutzen, nicht den Überblick verlieren. Aber das ist ein wichtiges Thema, auch zusammen mit diesen Readern, auf denen Menschen ihre Bücher lesen. Da sind ja viele auch in der Kindle-Amazon-Welt gefangen. Das sind super Angebote von den Bibliotheken. Und nicht vergessen dürfen wir auch die öffentlich-rechtlichen Streaming-Angebote, denn die ARD-Mediathek ist ja auch nichts anderes als ein Streaming-Angebot. Und ARD Sounds ist dasselbe dann auch eben für Podcasts und für Audio. Und so gibt es ja doch noch einige Alternativen. Also das kommt noch.
Okay, sehr gut. Aber das kann ich wirklich von Herzen empfehlen. Als ich erfahren habe, dass es das gibt, dachte ich so, okay, warum hat mir das niemand früher erzählt?
Ja, Libby ist wirklich super, finde ich auch. Und auch Libby ist unter Druck, weil auch da ein US-amerikanischer Konkurrent gerade auf den Markt kommt, der den Bibliotheken anbietet, wir bauen euch die Software. Das bringt Libby so ein bisschen unter Druck gerade.
Okay, wir hoffen einfach, dass Libby weiter bestehen bleibt.
Ja.
So, nach all dem, was wir jetzt gehört haben, all diese tollen Alternativen, zu denen wir theoretisch wechseln könnten, wie können wir eigentlich sicher sein, dass die wirklich gut sind und auch gut bleiben und dass sie auch weiterhin nicht nach den Mechanismen arbeiten, die wir bei Meta, Google und so weiter kritisieren?
Also wir können es bei manchen Alternativen eben auch nur im Blick behalten. Ob Signal auch in 5 Jahren noch so gut funktioniert, wie es das tut, wissen wir nicht. Du hast gerade die Chat-Kontrolle angesprochen, aber Signal steht eben auf der anderen Seite auch unter dem Einfluss der FCC, also der Federal Communications Commission, also der Medienaufsicht in den USA, weil Signal eben von einer Stiftung in den USA betrieben wird. Man muss manche Dinge einfach auch gut im Blick behalten. Bei anderen kann man schon recht sicher sein, dass sie weiter gut funktionieren werden, weil sie eben von einer Community programmiert werden. Beispielsweise LibreOffice ist eine große Open-Source-Community-Entwicklungsplattform. Dasselbe gilt für OpenStreetMap, Linux. Ich glaube, darauf kann man sich auch für die nächsten Jahre gut verlassen. Ebenso wie auch zum Beispiel Mastodon, weil wenn einer mit seinem Server auf Mastodon den Weg der Entschittification geht, den Instagram und Co. schon gegangen sind, dann werden die Nutzer diesen Server einfach verlassen und einen anderen nutzen können. Und das macht dieses System eben auch resilient gegenüber massiver Veränderung. Und bei anderen muss man immer mal wieder hingucken. Und das werden wir auch tun und immer mal wieder überlegen, funktioniert das jetzt? Also Vero zum Beispiel, die Alternative zu PayPal, die haben wir schon als Wechselrezept, weil viele die angefragt haben. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass heute noch zu wenig Händler Vero auch wirklich implementiert haben.
Und zu wenig Banken das auch
mitmachen. Und zu wenig Banken das mitmachen. Ich werde deswegen aber meine Bank wechseln. Ich bin bei der DKB, über die ich mich zum einen massiv ärgere, weil ich keinen Menschen mehr erreiche, ohne mich durch lange KI-Dialoge zu klicken und zu sprechen, und zum anderen eben Vero nicht unterstützt wird. Also da sind wir Verbraucher, glaube ich, auch aufgerufen, vielleicht mal zu gucken, ob wir noch bei der richtigen Bank sind.
Ja, ich habe tatsächlich letztens auch meine Bank gewechselt, und zwar zu einer ökologischeren Bank.
Sehr gut.
Die nicht Vero nutzt, aber ich habe die dann angeschrieben und habe denen das gesagt, dass ich das gerne möchte. Und sie haben zumindest versprochen, dass sie daran arbeiten.
Ja, super.
Also man kann die ja auch versuchen zu beeinflussen.
Ja, genau. Die GLS Bank bietet es ja an, zum Beispiel. Die Ingdiba bietet es an. Also gibt ja einige, die jetzt auch schon aufgesprungen sind.
Mhm. Und eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, Cloud-Speicher. Da ist man, also sobald man irgendwie bei Google drin ist, krallt sich ja Google irgendwie all deinen Kram und speichert das irgendwie freundlicherweise für dich ab und macht dir einen Fotospeicher und regelmäßig irgendwelche tollen kleinen süßen Videos aus deinen Bildern.
Ja, total nett, ne?
Alternativen dazu.
Ja, das Rezept schreiben wir gerade, das kommt zum nächsten D-Day. Gibt es 2 Varianten. Die eine Variante ist, sich wirklich bei Cloud-Anbietern umzugucken, wie zum Beispiel Jonos, aber auch Mailbox.org, die E-Mail anbieten, Kalender, Kontakte bieten auch Cloud-Speicher an. Proton bietet Cloud-Speicher an. Also es gibt da auch einige Anbieter. Die andere Möglichkeit ist ein bisschen komplizierter wieder, aber auch gar nicht so kompliziert, weil man es eben auch von der Stange kaufen kann. Das wäre eine eigene Nextcloud. Also ich kann mir für 6-7 Euro im Monat bei Internetanbietern meine eigene Cloud buchen, in der ich dann sehr einfach Kalender anlegen kann, Kontakte speichern kann und eben auch Daten speichern kann und das auch sehr einfach mit meinen Geräten synchronisieren kann. Meine Familie ist schon seit, ich weiß gar nicht wie langer Zeit jetzt, vielen Jahren auf einer Nextcloud mit dem Familienkalender, und da hat auch jeder Einzelne seinen Kalender und das funktioniert wirklich wunderbar.
Mhm. Ja, Proton nutze ich jetzt auch. Bei Proton finde ich es ja so geil, dass du gleich so viele Services, digitale Services da bekommst. Mag ich sehr gerne.
Genau. Proton gerade auch kritisiert worden dafür, dass sie auf Anweisung einer schweizerischen Behörde Informationen über einen E-Mail-Account rausgegeben haben. Am Ende hat es den Weg dann zu US-amerikanischen Behörden und zur Strafverfolgung gefunden. Das sind so Einzelfälle, auch da muss man sich dann überlegen, ist ein Anbieter in der Schweiz eigentlich der beste? Wir empfehlen auch noch Proton als gute Alternative, Aber man muss das alles genau im Blick behalten, denn die Schweiz gehorcht eben auch nicht vollständig EU-Gesetzen zum Beispiel.
Okay, ja, das hatte ich auch noch nicht gehört. Sie machen einen Eindruck, als ob sie sich sehr stark für Datensicherheit einsetzen.
Ja, und hier haben sie gesagt, sie mussten schweizerischen Gesetzen nachgeben. Das mag halt auch so sein. Man muss sich das nur eben auch genau anschauen. Mhm. Jede dieser Entscheidungen sollte man sich nicht leicht machen. Man sollte immer mal wieder kurz überlegen.
Mhm. Zur Wirkung eurer Arbeit. Was würdest du sagen, hat eure Initiative Safe Social und der Digitale Independence Day bisher schon bewirkt? Was habt ihr erlebt mit den Menschen, mit denen ihr da in Kontakt kommt? Und wo seht ihr, dass ein Umdenken stattfindet?
Ach, das ist eine sehr große Frage. Und ich spüre schon, dass wir eine große Wirksamkeit haben. Ich kann manchmal gar nicht sagen, liegt es auch an uns oder liegt es vor allem an der Zeit und daran, dass viele Menschen dasselbe denken? Vielleicht ist es eben auch beides. Aber unsere Ziele, die Ziele der Petition Safe Social, haben es in den Koalitionsvertrag geschafft. Deutschland spricht über eine Digitalabgabe. Das heißt, über eine Abgabe für die großen Digitalkonzerne, mit denen wir eine eigene Informationsinfrastruktur aufbauen können. Wir reden mehr über die Haftungsverantwortung großer Konzerne. Auch wenn wir in der Mediengesetzgebung auf der anderen Seite noch lange nicht weit genug gekommen sind. Wir sehen, dass die europäischen Gesetze Digital Services Act und Digital Markets Act, DSA und DMA, stärker umgesetzt werden und auch Strafen verhängt werden gegen die großen Big-Tech-Konzerne. Das reicht aber noch nicht. Das heißt, ich habe schon das Gefühl, dass wir die Debatte intensiv beeinflusst haben. Die SPD hat kürzlich in ihrem Präsidium beschlossen, dass sie offene Netzwerke und Initiativen wie Safe Social unterstützt. Das ist total gut. Wir sind aber kein linkes Projekt, sondern wir sind ein Projekt dieser Demokratie. Und wir hoffen darauf, dass wir eben auch bei der CDU ebenso Mitstreiter finden. Denn es geht ja darum, dass wir diese Demokratie schützen. Es geht darum, dass wir auch im bürgerlichen Lager Unterstützung finden. Und da sind wir aus meiner Sicht noch nicht weit genug gekommen. Da müssen wir, glaube ich, noch ein paar Schritte weitergehen. Der Digital Independence Day ist ein fantastisches Projekt, das fast von selber fliegt. Und es ist so schön zu sehen, wie viele Veranstaltungen regional stattfinden, wie viele Initiativen sich engagieren, wie groß die Zugriffsraten auf unsere Webseite sind, wie sehr wir auch gelobt werden für unsere Rezepte, wie sehr die Menschen das schätzen. Und auch da habe ich das Gefühl, kommen wir wirklich mit großen Schritten voran, weil eben auch Deutschland über mehr Souveränität diskutiert, ne? Schleswig-Holstein ist ja umgestiegen, weg von Microsoft hin zu OpenDesk, und andere Bundesländer sprechen darüber. Also es ist, glaube ich, schon die Zeit, und ich wage zu behaupten, dass wir einen kleinen Anteil daran haben, dass diese Diskussionen endlich stattfinden. Vielleicht ja viel zu spät stattfinden, aber endlich finden sie statt.
Und eine Frage, die auch nochmal darum geht, welchen Einfluss das Ganze hat, was ihr macht, beziehungsweise wo vielleicht auch andere an einem ähnlichen Thema arbeiten. Wo findest du Ideen zum Thema Veränderung unserer digitalen Welt, die du gut findest, hier in Deutschland oder auch weltweit?
Das Entscheidende aus meiner Sicht ist die Vernetzung. Dass wir Banden bilden, dass wir miteinander in Kontakt sind und dass jeder einsieht, dass wir gemeinsam bessere Ideen haben, als wenn sie jeder alleine hat. Das kann man an diesem Digital Independence Day fantastisch sehen. Denn der ist nur so groß geworden, weil viele auch sehr unterschiedliche Organisationen mit sehr unterschiedlichen Ideen dazu beitragen, dass wir auch ganz unterschiedliche Zielgruppen erreichen. Und das ist die große Stärke. Ich laufe wirklich viel rum. Ich lese leider zu wenig, weil ich zu wenig Zeit dafür habe. Aber ich rede viel mit Menschen und habe so meine offenen Stellen im Kopf, in die dann immer mal wieder was Spannendes reinfällt, wo ich denke, so genau das habe ich lange gesucht. Das ist eine super Idee. Darüber lohnt es sich mal weiter nachzudenken. Und das auch gerade so aus anderen Branchen, anderen Ecken der Gesellschaft. Ich glaube, diese Vernetzung über so diese Bubble-Wände hinweg ist total wichtig, um auf gute Ideen zu kommen. Und dann ist es wirklich die Begegnung mit realen Menschen, die was bringt. Ich habe manchmal so Tage, kennt wahrscheinlich jeder, wo man abends denkt, was habe ich eigentlich heute gemacht? Dann habe ich aber immer häufiger auch so Tage, wo ich 3 oder 4 Videocalls hatte und am Ende ganz beglückt davon bin, wie viele andere Menschen mit Energie da sind, die auch was verändern wollen. Und dass wir uns das gegenseitig auch immer wieder signalisieren und sagen, ist, glaube ich, total wichtig, dass wir uns so gegenseitig unterhaken, Mut machen und merken, wir sind doch mehr, als wir denken.
Ja. Kannst du vielleicht ein Beispiel geben für eins dieser Gespräche, die du in letzter Zeit hattest, wo du dachtest, Mensch, cool, da sitzt ja noch einer, der macht irgendwie was.
Du hast eben über Libby geredet. Ich hatte so einen Kontakt von einer Firma, die mir nichts gesagt hat. Die macht für die deutschen Bibliotheken den Bucheinkauf. Und der Chef dieser Firma hat mir dann erzählt, dass sie eben auch Libby anbieten. Und hat mir gesagt, dass Libby halt eher so ein bisschen unter Druck geraten ist. Und wir haben vereinbart, dass wir im Gespräch bleiben, weil die was ganz Ähnliches tun wie wir und ehrlicherweise ja schon viel länger. Also diese Bibliotheken sind Schätze dieser Gesellschaft, die wir wirklich schützen und stärker nutzen sollten. Die sind jetzt auch ganz tolle Orte jeweils für die digitalen Unabhängigkeitstage in den Regionen. Aber da schlummert noch so viel mehr. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, ja, guck mal, was wir da haben als Gesellschaft. Das ist so fantastisch. Und da ist schon so viel da, was man gut nutzen kann, wenn man nur mitkriegt, dass es das gibt.
Definitiv. Da stichst du gerade genau in das richtige Ding rein. Ich bin gerade dabei, auch für diesen Podcast eine Reihe aufzunehmen mit Mitarbeitenden der Bibliotheken hier in Berlin, wo es genau um das Thema geht, welche Arbeit die eigentlich leisten. Und ich habe auch gemerkt, als ich angefangen habe, mit denen zu reden, die sprudeln einfach geradezu vor Ideen.
Da gibt es ja auch einen Mann mit zwei Gesichtern, sag ich mal. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon über Ralf Stockmann gestolpert bist. Der muss in diesem Zuge erwähnt werden. Der ist Direktor Digitale Entwicklung der Zentralen Bibliothek in Berlin. Und der öffnet über Software auch von den großen Big-Tech-Plattformen unabhängige digitale Räume für Gruppen, die sich in Bibliotheken treffen. Und parallel dazu ist er auch noch ein spannender Podcaster. Also
genau, ich kenne den aus dem Podcast-Bereich, den Namen.
Der ist es. Ja. Der ist es. Der ist Direktor Digitale Entwicklung der Zentralbibliothek Berlin und schiebt da auch ganz tolle Projekte an. Also Ralf Stockmann würde ich dringend empfehlen, ist übrigens auch einer der Unterstützer von Safe Social.
Schreibe ich direkt nochmal auf.
Ja.
Ja, ich meine, ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil diese Interviews ja noch kommen werden, aber da gibt es wirklich viel kennenzulernen. Also ja, hört euch einfach noch die Folgen an, die hier noch kommen werden.
Ja, sehr gut.
Machen wir weiter mit den abschließenden Fragen hier, die letzten Fragen, die ich so ungefähr jedem Gast und jeder Gästin stelle. Ideen und Ideen finden oder ins Handeln kommen für die eigenen Ideen. Was ist deine Erfahrung? Was passiert, wenn ich meine Idee umsetze?
Ich spüre endlich wieder Wirksamkeit. Und das ist so fantastisch, finde ich. Es kommen Menschen dazu und es kommt Wind unter die Flügel und dann fliegt es. So, und das war bei Safe Social so fantastisch, weil ich das noch nicht so häufig in meinem Leben so gespürt hatte. Ganz häufig muss man ja schieben, schieben, schieben und immer wieder Energie reingeben in Dinge und denkt, oh, es fährt aber noch nicht schnell genug. Und bei Safe Social war es dann irgendwann so, dass es eine kritische Größe auch über dieses tolle Netzwerk der vielen Menschen in Safe Social hatte, dass es von selber flog und ich zugucken konnte.
Das ist cool.
Ja.
Und gibt es noch eine gute Idee, die du gerne magst? Das muss gar nichts mit sozialen Netzwerken oder sonst was zu tun haben, aber die du wirklich unterstützenswert findest, wo du sagst, das kann jeder mal ausprobieren, umsetzen etc.
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch und passt vielleicht zu meiner Lebensphase. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass alles, was sich hinter diesem ESO-Wort Achtsamkeit verbirgt, viel mit unserem Leben zu tun hat. Ich habe in den letzten Jahren eine Ausbildung zum MBSR-Lehrer gemacht, also Mindfulness-Based Stress Relief, wo es so ein bisschen in einem klinisch erprobten Verfahren darum geht, Strategien für den Umgang mit Stress zu entwickeln und selber den Geist so zu trainieren, dass wir ihn eben lenken können, dass wir uns gewahr werden unserer Fähigkeit, uns auf bestimmte Dinge zu konzentrieren und unsere Aufmerksamkeit eben dahin zu lenken. Und ich glaube, dass das in vielen Lebenssituationen hilft und dass es am Ende auch die Gesellschaft besser macht, wenn wir wieder mehr wahrnehmen von dem, was um uns rum und in uns drin passiert.
Das kann ich total nachvollziehen. Und ich finde auch das Wort Achtsamkeit, das sollten wir vielleicht so ein bisschen loslösen von all diesen Klischees, die wir irgendwie damit verbinden, weil es einfach super wichtig ist. Also so wie unsere mediale Welt im Moment funktioniert, schaffen wir es ja gar nicht, achtsam zu sein.
Ich glaube halt auch, und deswegen habe ich es auch gemacht, dass gerade auch im Journalismus viele Antworten aus dem Achtsamkeitsbereich helfen können. Ich glaube, achtsamer Journalismus, ne, wir haben ja so viel erlebt, konstruktiven Journalismus, was weiß ich, nachhaltiger Journalismus, gibt ja alles Mögliche, jetzt auch noch achtsamer Journalismus, bitte. Aber Journalismus hat so viel mit Achtsamkeit zu tun, alleine schon in Interviews, aber auch die Wirkung von Journalismus auf Gesellschaft, unser Umgang mit Sprache. Ich glaube, dass auch mit Blick auf einen besseren Journalismus viele Antworten in den Konzepten schlummern, die so mit Achtsamkeit überschrieben sind. Deswegen habe ich es auch gemacht. Ich habe selber schon immer meditiert, also immer stimmt nicht, seit 20 Jahren oder so, und habe dann irgendwann mal so ein Schweigeretreat gemacht. Und da gab es dann so eine Aufstellung von den 30 Teilnehmern, wer aus welcher Berufsgruppe kommt. Da waren ganz viele aus helfenden Berufen, so Pflege, Physiotherapie. Und im Bereich Wirtschaft und Medien standen wir zu zweit. Und ich glaube fest daran, dass es uns helfen würde, wenn wir das in mehr Gesellschaftsbereiche integrieren. Allein schon diese Perspektive von Achtsamkeit. Und die kann auch Journalismus besser machen.
Was definiert eigentlich achtsamen Journalismus?
Das ist auch eine große Frage. Ich glaube, es gibt ihn auf drei Ebenen. Ich glaube, ein Journalist selbst ist fürsorglich mit sich und fürsorglich mit seinem Gesprächspartnern, wenn er achtsam in Situationen geht und achtsam mit sich umgeht. Ich glaube auch, dass ein Medienunternehmen stärker in den Blick nehmen sollte, wie es auf Gesellschaft wirkt und stärker wahrnehmen sollte, was in seinem Inneren passiert. Mit Blick auf Arbeitsverdichtung, mit Blick auf Druck, der auf Kolleginnen und Kollegen wächst, mit Blick auf Angriffe, die Journalistinnen und Journalisten erfahren, brauchen wir, glaube ich, eine achtsame Wahrnehmung dessen, was da mit den Menschen passiert. Und ich glaube, dieses Systemjournalismus, das ist die dritte Ebene, sollte auch wahrnehmen, was es in Gesellschaft bewirkt. Also welchen Anteil es daran hat, ne, dass wir Konflikte sehr stark personalisieren zum Beispiel, anstatt über Strukturen zu sprechen, weil es eben so viel leichter ist. Weil es eben auch leichter ist, Robert Habeck einen eitlen Fatzke zu nennen, als in Tiefe über seine politischen Projekte zu reden. Ist es, ne, in der Überschrift ist die Personalisierung immer leichter. Und eine Wahrnehmung dafür zu entwickeln, eine achtsame Wahrnehmung, was Journalismus in der Gesellschaft bewirkt. Das ist, glaube ich, so die dritte Ebene. Insofern ist ein achtsamer Journalismus aus meiner Sicht ein Journalismus, der sich selber und seine Wirkung besser wahrnimmt.
Hast du Beispiele von Journalisten, Journalistinnen oder Unternehmen, die das gut machen?
Ich glaube, all das, was Ellen Heinrichs beispielsweise mit dem Bonn-Institut und mit Blick auf konstruktiven Journalismus macht, hat viel damit zu tun, dass wir eben feststellen, dass wir eben auch über Gutes in der Gesellschaft berichten müssen, über Lösungen berichten müssen. Das ist, glaube ich, zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Ich glaube, viele Formate wie deines, in denen man Zeit hat, Gedanken zu entwickeln, miteinander in Kontakt zu sein und eben nicht so dem Druck zur Schnelligkeit zu erliegen, haben viel mit Achtsamkeit zu tun. Und ich finde, auch diejenigen, die sehr gute Interviews führen, live auf dem Sender, tun dies mit Achtsamkeit für das, was ihre Gesprächspartner sagen und für ihre Gesprächspartner und deren Körperreaktionen insgesamt. Ich glaube, ein guter Interviewer kann nur achtsam sein.
Okay, ich habe das Gefühl, dass das nochmal ein Thema ist, über das ich nochmal genauer sprechen möchte. Total spannend. Aber wir kommen zur letzten Frage. Wir gucken in deine persönliche Bibliothek. Wo findest du gute Ideen? Ich habe schon rausgehört, dass du sehr gerne Bücher liest. Also welche Bücher inspirieren dich? Welche Autoren, welche Menschen bewegen dich? Und was kannst du uns empfehlen?
Meine Frau hat ein nicht ganz uneigennütziges Weihnachtsgeschenk bekommen. Und das ist ein Buchabonnement vom Buchhändler meines Vertrauens, nämlich von Kodo Buch, Kohn und Dobbernick in Hamburg. Und Daniela und John machen einen so fantastischen Buchladen und schicken uns jeden Monat ein Buch ins Haus, das so den Horizont öffnet und weitet. Das kann ich nur empfehlen. lasst euch Bücher empfehlen von Menschen, die vielleicht anderes lesen als ihr. Ich selber würde heute zum Beispiel nochmal Matt Ruff empfehlen, der schon lange kein neues Buch mehr geschrieben hat. Aber das Buch Set This House in Order, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, ist ein fantastisches Buch. Und der Mann hat sowieso tolle Geschichten geschrieben. Den kann ich nur empfehlen.
Und worum geht's da?
Set This House in Order ist eine Metapher für einen Menschen, der mit multiplen Persönlichkeiten lebt und der das immer dann gut bewältigt, wenn er dieses Haus in Ordnung bringt. Also wenn er den unterschiedlichen Persönlichkeiten in seinem Kopf ihre Rollen zuweist, sie in ihren Rollen sein lässt und dafür sorgt, dass es in seinem Haus ordnungsgemäß und ordentlich zugeht. Und parallel ist es noch ein Krimi. Und ich fand diese Metapher so fantastisch für multiple Persönlichkeiten. Es war außerdem noch ein spannendes Buch. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Ist, glaube ich, aber auch schon 20 Jahre alt. Aber richtig gut. Mhm. Und als Sachbuch muss ich dann, glaube ich, empfehlen The AI Empire, glaube ich, heißt es, von Karen Howe. Das habe ich vor ein paar Wochen zu Ende gelesen. Da geht es nochmal um so einen tiefen Blick in diese irrsinnig skalierenden Konzerne, die Prognosemodelle bauen, die gemeinhin KI genannt werden, also OpenAI, Anthropic und Co. Das ist auch, glaube ich, nochmal ein Buch dieser Zeit, weil man auch da nochmal sieht, wie sehr, ich sag mal, menschlich problematische Führungskräfte solche Unternehmen nur zum eigenen Vorteil so lenken, dass am Ende Gesellschaft darunter massiv leidet. Und das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Tolles Buch. Mhm. Das nächste auf meinem Nachtschrank ist Broligarchie von Aya Jaff. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Dann würde ich sagen, machen wir einen Haken dahinter. Ich weiß, dass du schon in den nächsten Termin gleich reingehst. Von daher muss ich mich leider verabschieden von dir. Ich fand es ganz toll, mit dir zu sprechen. Danke.
Vielen Dank dir auch. Ich habe es auch sehr gemocht, weil es doch auch immer wieder den Kopf klar macht, finde ich, wenn man über Fragen nachdenkt, die man sich vielleicht noch nie gestellt hat. Juliane, vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.
Das war Björn Staschen in der Bibliothek der guten Ideen. Und natürlich muss ich am Ende dieser Folge sagen, wenn du die Sachen, über die wir gesprochen haben, gut fandest, dann mach dir doch einen Account bei Mastodon oder Pixelfed. Die Bibliothek der guten Ideen ist auch schon da. Und Björn Staschen ist auch schon da und du kannst uns dann im Fediverse folgen und unsere Ideen teilen. Und ganz generell freue ich mich natürlich, wenn du anderen von der Bibliothek der guten Ideen erzählst und ihnen vielleicht diese Folge empfiehlst. Denn gerade in den aktuellen Zeiten sollten wir sehen, Probleme und Krisen führen dazu, dass Menschen mit guten Ideen vorangehen. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge in der Bibliothek der guten Ideen.